Bea Knecht ist eine echte Pionierin. Sie hat nämlich mit Zatu's TV-Streaming in Europa revolutioniert und ist in der Schweiz ganz, ganz eine wichtige Stimme für das Thema Diversity, aber auch für die digitale Weiterentwicklung. Sie hat nämlich mit 45 entschieden, sich zur Frau umzuoperieren zu lassen. Sie sagt aber auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man daran glaubt, dass die Zukunft gut ist. Das hat sie zumindest in einem Interview verraten und habe gefunden, also nicht nur wegen dem, aber auch wegen dem möchte ich dich einladen. Schön bist du heute hier. Du, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du aktuell?
7.
7? Mhm. Was braucht es, dass es 10 wäre?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung?
Also, ich würde jetzt konkret sagen, ich habe 2 kleine Firmen, dass es denen noch besser geht. Mhm. Dann habe ich noch etwas vor bei Zatu, dass das klingt. Also, das betrifft ein weiteres Wachstum von Zatu. Dann baue ich einen Venture-Fonds auf, dass der klingt. Und vor allem, wenn wir das Geld zusammen haben für den Fonds, dass dann der Fonds gut klingt. Mhm. Und dann noch eine Beziehung. Und dann einfach weiter die Gesundheit. Und dann würde ich sagen, das wäre dann so 10.
Das wäre dann so 10. Ja. Also, du hast auf allen Ebenen, privat und beruflich, doch noch einiges vor.
Ja, ich habe absolut. Also, ich habe noch Pläne. Mhm. Und ich plane natürlich aber auch mit dem Ende im Blick. Also, das ist das zweite Mal im Leben, wo ich plane. Und ich möchte.
Jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt?
Ja, ich möchte mit 65, das ist dann in 7 Jahren, meine Wohnung in San Francisco verkaufen. Mhm. Mit 75 meine Wohnung in Berlin verkaufen. Und dann habe ich einfach noch das, was ich am Zürichsee habe. Mhm. Und meine Camper. Und, also plane ich eigentlich jetzt schon mit Abbau. Oder? Und hoffe auch noch, dass ich bis 75 ein bisschen etwas arbeiten kann. Ich glaube, das hält auch jung.
Ich glaube, also ich sehe nicht dich nicht arbeiten, oder? Also dich so gar also nichts machen.
Es ist wie Fitness machen, oder? Es gehört dazu, dass es nicht immer angenehm ist. Mhm.
Das hast du in vielen Interviews schon gesagt, dass eben vor allem dann das Arbeiten nicht zwingend angenehm ist, vor allem wenn du ein Business musst runterbrechen musst oder quasi wirklich zum Laufen zu bringen. Und trotzdem musst du dich ja dem immer wieder stellen, oder?
Ja, es ist wirklich wie jemand, der Fitness macht. Das ist gar nicht möglich, dass das einem nur Spass macht. Mhm.
Du, wer ist denn Bea heute mit 58?
Ja, also sicher eine Person, die es 58 Jahre gebraucht hat, zum Bauen. Mhm. Und das heisst, ich hatte sehr viel Zeit gehabt, internationale Erfahrungen zu machen, wie wenig. Oder? Ich habe 15 Jahre in den USA studiert, geschafft und gesteuert und Firmen aufgebaut. Das heisst, ich kenne die amerikanische Kultur sehr gut. Es gibt wenige in der Schweiz, die Silicon Valley so profund from the ground up kennen. Danach hatte ich Zeit, Grossfirmen zu beraten, aber auch Kleinfirmen aufzubauen. Und dann habe ich mich auch sehr stark wissenschaftlich gebildet, aber inzwischen auch politisch. Und das gibt mir, denke ich, eine interessante Perspektive.
Mhm. Wenn du jetzt so auf dein Leben zurückschaust, was waren die wichtigsten Wendepunkte, die eben genau das jetzt ausmacht, was du erzählt hast?
Also, wenn man so singulär runterbricht, dann würde ich sagen, mein Austauschjahr.
In Palm, Austausch,
ja. Ja, in Palm Springs 1985, mhm. aus der Kantonsschule Aarau, von der Steinzeit in den Weltraum, sage ich gerne. Oder? Bin ich da die High School in Palm Springs gekommen. Und dann könnte ich dir jetzt jedes Fach erklären. Also in der Chemie hast du tatsächlich einen Tisch gehabt und hast die Laborexperimente gemischt. Statt dass du einfach vorne einen Professor hattest, der das irgendwie gemischt hätte und alle haben nur zugeschaut, sondern du hast gemischt.
Du hast selber dürfen experimentieren und absolut, das ausprobieren. Also wirklich und lernen über auch selber anwenden.
Und wie gesagt, ich könnte über die anderen drei Fächer ähnlich elaboriert erklären, wieso dass sie es also absolut aufnehmen können mit der Kante Aarau. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht verstehen. Oder? Wir haben den Eindruck, die sind alle so blöd. Und die Highschool sind so primitiv, weil sie ja Gesamtschule ist. Und die Wahrheit ist, sie ist sehr, sehr differenziert. Mhm. Also oben raus ist noch jede Menge Luft. Und die machen das wirklich hervorragend.
Aber schön, das war also sehr einschneidend für dich. So.
Absolut. Und da habe ich auch gemerkt, wenn ich Gas gebe, dann kann ich noch viel mehr. Mhm. In der Schweiz habe ich natürlich noch so in Jugendorganisationen mitgemacht und die Hause geholfen und dies und das. Oder? Und dann hast du, und abgesehen von der Kante Aarau, habe ich 13 Fächer gehabt. Also hast du dich ein bisschen verzettelt. Oder? Und mit dem Fokus habe ich gemerkt, oh wow, das kommt ja richtig gut. Oder? Und,
also das hat es eigentlich gebraucht, dass du nachher deine Karriere in Amerika hast können so lassieren. Also einerseits ja, die Universität, aber dann natürlich schon.
Ja, also die Idee war eigentlich, dass ich zurückkomme in die Schweiz. Mhm. Ich habe dann das kurz versucht und habe dann gemerkt,
dafür ist die nicht mehr so die Hause.
Ja, es ist schon irgendwie schade für die Geschwindigkeit, die du dann verloren hättest. Mhm. Oder? Und dann hatte ich die Aufnahme an der Uni und gefunden, das wäre doch auch etwas. Und letztendlich konnte ich dann das machen.
Es ist echt total ungewöhnlich, den ganzen Werdegang, wenn man schaut, wo du ursprünglich herkommst. Du bist in Windisch geboren.
Ja, das hat mich ein bisschen zu einem Produkt gemacht, ohne Besteller.
Ja.
Und das ist ja noch ganz interessant. Also, das heisst, du bist dann auch einzigartig. Aber wenn du einzigartig bist, hat niemand auf dich gewartet. Oder? Also, als ich nachher bei der UBS eingetreten bin, 1990 oder 91, haben sie gemeint, meine Elite-Uni, also Berkeley, USA, die sei so wie ein HTL. Das hat mir wirklich der Chef von der Personalabteilung gesagt. Und ich habe gedacht, ich gehöre nicht richtig. Oder? Mhm. Also nicht gegen die HTL übrigens, oder? Aber ich habe wirklich gedacht, jetzt bin ich. Aber, und dann musst du, ja, dann musst du das erklären, was du gemacht hast. Oder? Und das ist ein bisschen unüblich. Oder dann bin ich eine der ersten Personen bei der UBS, die einfach perfekt Englisch können. Heute kann das jeder.
Ein riesen Vorteil, oder? Damals
ja, theoretisch ja. Schon, oder? Eigentlich hätten sie mich für das auch extra zahlen müssen.
Hat man aber sicher
nicht gemacht. Nein, es ist einfach dort, wenn du einzigartig bist, musst du die Vorteile rausschaffen und musst dir auch gut überlegen, ob eine klassische Anstellung dem überhaupt gerecht werden kann.
Aber das ist das, was dich dein Leben lang ausgemacht hat. Ich finde es schon speziell, wie du aufgewachsen bist. Weil du bist das Jüngste von 5 Kindern. Also in einer Familie, wo man das Gefühl hat, wenn es 5 Kinder hat, kommt man als Letztes wahrscheinlich zu wenig über, so vom Gefühl her. Oder? Weil es hat schon ein paar andere Geschwister. Deine Eltern haben wahnsinnig viel gearbeitet, immer. Ich habe irgendwo gelesen, du bist ein paar Mal vor der Tür gestanden und es war nicht offen gewesen, oder man hatte irgendwie keine Zeit gehabt. Was hat die Kindheit und wie hat die dich geprägt?
Also ich muss sagen, wir haben das Mittagessen meistens zusammengenommen.
Das sind Summe gsi.
Meistens, oder? Also irgendwie hat das doch geklappt mit dem Mittagessen. Und das ist sehr wertvoll gewesen, weil dann ist eigentlich das Geschäft verhandelt worden. Also ich bin aufgewachsen damit, dass.
Weil sie haben einen richtigen Geschäft. Betrieb gehabt, oder?
Ja, ja. Geschäftliche Themen am Esstisch behandelt werden. Also deswegen verbinde ich wahrscheinlich heute auch Essen mit Schwätzen und mit geschäftlichen Themen auch, oder auch persönlichen Themen diskutieren. Oder auf jeden Fall ist es für mich etwas sehr, sehr Interessantes, mit Leuten zu essen. Und ich glaube, ich habe noch nie gehört, ich sei eine langweilige
Lunchpartnerin.
Und dann war es aber so, dass sie der ganze so, wir sind jetzt ein Familienapparat. Das heisst, Weihnachten feiern, Ferien planen, all das, vielleicht das Kind zur Fasnacht begleiten, das haben sie nicht mehr so richtig hochfahren.
Das haben sie alles, schon ein paar Mal gemacht, oder?
Das war alles eigentlich schon durch gewesen. Die ganzen Kindesartikel waren schon verschenkt gewesen an andere Verwandte. Mhm. Und die haben es dann quasi in der zweiten Rezyklierung wieder zurückgeholt zu mir. Und ich hatte dann so Steppjacken, die einfach den jeglichen, wie sagt man dem so, weißt du, das wasserabweisend, Imprägnierung. Oder? Jegliche Imprägnierung war also wahrscheinlich schon vor 15 Jahren
weg
zu Ende. Oder? Das heisst,
also das letzte Mal nachgetragen.
Die Jacke hat inzwischen Wasser richtig gesogen. Oder? Und so habe ich dann secondhand meine Jugend verlebt. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es anders auch geht. Das war für mich normal gewesen. Und die Ski hatten dann so riesige Stöckli, so richtige fußgrosse. Stöckli, weil sie nicht gewachsen sind und so weiter. Und irgendwann hat sich dann das gelesen und dann hat es den Migros gegeben und hast du im Migros Ski kaufen und neue Sachen kaufen. Aber sicher.
Du, wie hast du dich zurechtgefunden? Das ist schon nicht einfach, oder? Es gibt einem ja auch ein Scheissgefühl als Kind nicht. Es ist ja nicht das Gefühl von, man will mich und
es hat die Fiktion gegeben, ich brauche nichts. Ich bin dann
so wieder so einzigartig und anders
gewesen. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen Wunderkind, aber so problemlos Kind gewesen, oder? Wo man denkt, ja, das geht ja alles bestens, das ist quasi jetzt auf Autopilot. Oder vielleicht haben sie gefunden, jetzt wissen sie langsam, wie Eltern geht. nämlich möglichst mit dem kleinen Finger. Mhm. Und da ist einiges dran. Das ist gar nicht einmal so falsch. Oder? Du musst nicht so stets korrigierend eingreifen ins Leben von Kindern. Und so habe ich eigentlich sehr wenig Eingriffe erlebt. Oder?
Aber hast du Liebe und quasi
eine
gute Bindungsbeziehung erlebt?
Da war eine enorme Basisstabilität da. Mhm. Das war da. Ja. Aber es war nicht super herzlich, aber es war korrekt und die Stabilität war da.
Aber korrekt ist nicht liebend, oder?
Ja, das ist schon ein Unterschied. Mhm. Ja.
Spürst du das heute?
Ja, klar. Du bist natürlich besonders empfänglich für so liebevolle Kleinigkeiten. Oder? Können mich also schon sehr bewegen.
Mhm. Weil sie dir gefehlt haben in der Kindheit. Ja. Und du hast auch schon mit 6 eigentlich gespürt, oder? Dass der in dem Körper oder mit dem Bauchgefühl, dass es da möglicherweise etwas anderes geben könnte, als das, was du äußerlich quasi siehst.
Ja, ich hatte einfach den Eindruck, der Kosmos macht ein Geschlechtsexperiment mit mir.
Mit dir?
Ja.
Und ist das damals unangenehm? Hast du das mit jemandem erzählt?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach gedacht, hä? Mhm. Ja, das war eigentlich alles. Und zu mir hat es nicht gereicht. Oder? Ich war nicht sexualisiert. Ich hatte vor allem eigentlich keine Ahnung. Und hatte auch nicht irgendwie den Eindruck, dass so etwas möglich ist. Oder?
Und wie war denn das als Teenager, wenn man so die Sexualität entdeckt?
Also, ich habe schon vor den USA gedacht, dass da etwas da ist. Mhm. Und ich weiss noch, mit 11, da sind wir in Tschirtschen in einem Skilager gewesen. Da sagt ein Bub zu mir, hey, man kann im Fall auch ein Mädchen werden. Und ich habe also gedacht...
Wirklich?
Ja, Ehrenwort. Und ich habe gedacht, hä? Wieso sagt er mir das? Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich in dem Moment mich wie ein Mädchen gefühlt hätte, sondern ich habe einfach gedacht, okay. Mhm. Nehme ich zur Kenntnis und...
Aber es ist, also, das ist geblieben, oder? Es muss Wahnsinn sein, ich Macht haben in dem Moment.
Nein, das hat weder einen Vorteil noch einen Nachteil irgendwie bewirkt, sondern das ist, wie wenn du jetzt grün trägst und ich sage dir, ja, grün ist noch eine schöne Farbe und du hast es gar nicht als grün gesehen, oder? Und dann wirst du...
Und dann checkst aber, dann wirst du aber, das ist auch eine schöne Farbe.
Dann wirst du denken, das ist das grün. Ah, das ist grün, oder? Mhm. So. Es war etwa so. Also ich hatte von nichts keine Ahnung. Es war nicht so, dass man darüber geredet hätte oder dass es irgendwie ein Faktor gewesen wäre. Oder. Überhaupt nicht. Ich war einfach ich und ich habe mein Zeug gemacht. Und
also das hat dich nicht eingeschränkt, oder?
Und ich bin orientiert auf Frauen. Also mindestens damals habe ich wirklich eigentlich... Also, es hat nie irgendeinen Peter, Paul, Stefan, Roger gegeben in meinem Leben, und ich dachte, das wäre jetzt ein Boyfriend, oder? Also, und wenn ich aber heute mit so 60-jährigen Männern rede, die auch noch nie eine Erfahrung gemacht haben mit anderen Männern, und ich frage sie dann, hat es mal so einen Rolf gegeben? Dann sagt sie, oh ja, aber weisst du, ich bin in einem Umfeld aufgewachsen,
wo das nicht möglich
war, wo mich halb tot geschlagen hat, deswegen, oder? Und das war bei mir also gar nicht der Fall. Diese Fragen haben sich nicht gestellt. Es war nie eine Frage von Orientierung, sondern eine Frage von Identität. Und dort habe ich einfach gedacht, ja, das ist so selten, das ist nicht machbar. Mhm.
Dann hast du mal eine grosse Karriere gemacht, 1990. Du hast jetzt vorher erzählt, bist du wieder UBS gewesen, aber eigentlich ist ja damals schon das Tattoo als Idee in deinem Kopf entstanden, oder?
Ja, ich habe, das ist eben auch politisch interessant, wie Lobbying geht, oder? Wenn wir Zeit haben für das, haben wir einen Moment, oder? Also, 86, ich hole aus, oder? Hat der Regen gehört von den Motorolas von der Welt, oder? Dass man vielleicht die unbenutzten Spektrum, die alloziert sind, zum TV übermitteln, könnte doch wieder zurückgeben und könnte nutzen für Mobilfunk. Oder? Also in den USA gibt es 250 circa designierte Market Areas, DMAs, oder? Und in denen hast du die Frequenzvergabe. Das ist in der Schweiz auch. Da hast du vielleicht eine Frequenzvergabe für Brugg und dann hast du eine andere für Chur und so. Dann ist es gut, dass sich das nicht überlappt. Oder? Und dann hat es natürlich selten so viele Sender gegeben, dass sie das alles ausgefüllt haben. Es hat immer noch ein paar Allokationen gegeben, die sind frei gewesen. Und dann hat dann eben gesagt, dass die National Association of Broadcasters, wäre aber ganz schlimm, wir wollen die Frequenzen behalten, was machen wir? Mhm. Und dann haben sie es das erste Mal aufgeschoben und dann hat irgendwann mal der Federal Communications Commission, der FCC, gesagt, aber hey, jetzt müsst ihr etwas machen. Und dann, was haben sie gemacht? Eine Ausschreibung. Wie wäre es denn mit HDTV? Und Japan hat 4 SD, also Standardsignal, kombiniert zu einem HD. Oder? Also 4-mal die Frequenz hat dann ein HD-Signal ergeben. Das HD-Signal, wie man das heute kennt. Oder? Und dann haben sie das vorgeschlagen. Und dann hat aber die FCC gesagt, ja, geht es euch eigentlich noch? Jetzt wollt ihr 4-mal so viel Spektrum. No way. Oder? Hat das zurückgewiesen. Und der Reagan hat das natürlich geschützt. Er war sehr Broadcaster nahe. Er hat gesagt, jetzt, okay, überlegt euch noch mal etwas. Und verschiedene Laboratorien haben Submissionen gemacht. Oder? Und da sind sie völlig verdutzt gewesen, weil eigentlich wäre doch das die Lösung gewesen. Jetzt haben wir es doch. Also wenn ihr morgen einführen wollt, dann macht ihr das einfach so wie die Japaner. Oder? Und die Japaner auch. Die haben dann gesagt, und dann liefern wir euch die teuren neuen Kameras und die teuren neuen Fernseher. Macht doch jetzt endlich. Oder? Und dann haben die Amerikaner Broadcaster aber gesagt, ja, das wäre noch unangenehm, wenn wir alles umrüsten und das Geschäft läuft ja Bomben, oder? Können wir nicht irgendwie sagen, es geht dann auf eine komplizierte Art, ganz futuristisch, mit dem gleichen Spektrum, bringt dann mehr, oder? Aber es ist eigentlich technisch lösbar, aber heute gar noch nicht umsetzbar. Mhm. Aber das haben sie niemandem gesagt. Die Laboratorien, die sich hier beworben haben, das sind all die grossen Laboratorien der Welt damals. Toshiba, Philips, und eben darunter auch noch die Sarnoff-Laboratorien, die Farbfernsehen erfunden haben, die haben das nicht gewusst, denen ist das nicht gesagt worden. Die haben quasi ein Blinden raus, haben die Proposals submittiert und sind zurückgewiesen worden. Und einfach gedacht, so wie bei einem Löli-Apparat, oder bei einem Ratten, der so drauf tastet und denkt, jetzt kommt das Futter und dann kommt kein Futter. Dann haben sie gefunden, okay, warte mal. Oder? Jetzt machen wir völlig crazy Proposal zusammen mit MIT. Und haben gesagt, stell dir einen Cowboy-Film vor. Im Hintergrund hast du ein paar Kakteen und einfach Sand bewegt sich kaum. Vorne ist der Cowboy, der reitet. Oder? Und wir nutzen jetzt Algorithmen, nutzen, sogenannte Fourier-Transformationen, um das Bild als Wellenfunktion zu beschreiben. Und wir können sogar noch isolieren, dass der Cowboy vorne reitet. Und trennen das mathematisch trennen vom Hintergrund. Und das ist jetzt unser Encodier-Algorithmus. Oder? Und dann haben sie den Zuschlag bekommen. Und dann habe ich das mal durchgerechnet, was es braucht, um ein Bild so abzubrechen. Und ich war dort in der Evans Hall, das, das Mathematikgebäude von Berkeley. Im 5. Stock war so der Computer Science Floor. Und drunter im Keller ist ein Cray gestanden, handverdrahtet, wasserkühlt, 20 Millionen Tür. Und der Cray hat nicht einmal ganz gelangt. Der Cray hat eine Taktrate von irgendwie 600 MHz und du hast ein Gigahertz gebraucht, um das zu berechnen. Oder? Und dann habe ich gefunden, ach so, das geht jetzt nach Moore's Law, also alle 18 Monate gibt es eine Verdoppelung, geht jetzt das etwa 15 Jahre.
Und, ist das möglich? Wie?
Und dann hast du einen Chip, der hat dann die Grösse von einem Zuckerwürfel, das heisst, der ganze Ground Floor da von dieser Evans Hall, die 20 Millionen sind in einem Zuckerwürfel und das kostet dann noch 50 Franken oder 100 Franken und das kommt dann in einen Flatscreen rein. Und dann hast du HDTV. Oder? Das hast du 1990 können sagen. Und dann habe ich gemerkt, okay, also wenn der Bildschirm zu einem, wenn der Supercomputer quasi zu einem Bildschirm wird, wo du an die Wand hängst, und das ist dann ein Fernseher, oder? Ja, dann kann auch der Laptop zu einem TV werden. Mhm. Und dann musst du einfach warten bis 2005 und dann hast du TV überall. Oder? Und dann habe ich gewartet.
Ich wollte es auch haben. Und dann bist du 2005 gekommen und hast dann auch noch gerade einen...
Ja, es hat den Zufall so wollen, dass 2005 ein Professor, der mich in Berkeley schon kennengelernt hat, in einem Mathekurs, der war dann in Ann Arbor, der hat dann eine Technologie entwickelt, wie du das auch noch übermitteln kannst. Mhm. Das eine ist ja, die Bilder zu berechnen, dann werden sie komprimiert. Das ist extrem aufwendig. Das Zweite ist, die Bilder auszupacken. Das ist immer noch sehr aufwendig und das macht dann der Bildschirm an der Wand. Das Dritte ist, die Daten zu übermitteln über das Internet. Und du kannst dich zurückerinnern, 2005, wenn du ein Bild übermittelt hast, das ist ein Bild, oder? Dann ist das ein Moment gegangen. Ja. Ich wollte ja 24 Bilder in hoher Auflösung ohne Stottern übermitteln. Und das war anspruchsvoll damals. Und für das hat er eine Lösung gebracht. Mhm.
Das war revolutionär. Du hast damals auch den Tech-Emmy Award gewonnen. Was hat das mit dir gemacht?
Das ist, also das habe ich jetzt echt, ich habe vieles geplant im Leben.
Aber das hast du wahrscheinlich auch nicht erträumt,
Also, ich finde, das ist eines der Highlights von meinem Leben, das ich dann einfach nur noch amüsant finde und schön finde. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut über das.
Mhm. Ja, das ist ja so, oder? Einfach vom Gefühl her, das ist so wie ein Krönchen auf dem Erfolg am Schluss. Dann noch.
Aber ich muss sagen, den habe ich also schon auch noch verdienen. Nicht nur mit Leistung, sondern auch, es hat ein bisschen Überzeugung gebraucht. Oder? Und der ist so entstanden. Ich versuche seit längster Zeit, uns näher zu bringen zu den grossen Konzernen, weil pro Tag werden 8 Milliarden Stunden TV geschaut. Wir tun aktuell 50 Millionen Stunden pro Monat ausliefern. Ich würde es jetzt nicht falsch finden, wenn wir 50 Millionen Stunden pro Tag liefern. Das wäre 30 Mal mehr. Oder? Und das heisst, ich sehe noch das Potenzial für jede Menge Wachstum. Aber das musst du aufbeschliessen, wahrscheinlich indem du dich auch mit einem grossen kombinierst und musst noch einiges dafür tun. Oder? Also, und das habe ich seit 16 schon sehr aktiv betrieben, bin ins Valley, jedes Jahr 2 Monate und habe mit den grossen geredet. Und dann einer von denen ist so ein Orchestrierer von einer Gruppe, die er Videorati nennt. Das sind so die Erlauchten im Videobusiness. Das sind so die Tivo erfunden haben. No joke. Ja. Und dann die, die HDR erfunden haben für Dolby, also High Dynamic Range Imaging. You name it, erfunden haben. Die sind dann so in dieser Gruppe. Und der tut die zusammenbringen und hat mich dann dazugerufen. Und dann habe ich denen erzählt, was ich mache. Und jetzt würdest du eigentlich sagen, für die ist das alles schon gegessen gewesen. Aber nein, wir sind voraus gewesen mit Live-TV-Übermittlung in der Schweiz. Mhm. Weltweit voraus. Wir sind wirklich führend gewesen. Und dann hat er mich noch zusammengebracht und hat gesagt, red doch noch mit dem hier von Samsung und mit dem von Huawei und mit dem von Cisco, mit dem von Intel und so weiter. Und dann habe ich die Gespräche geführt. Und das ist noch ein netter Typ, oder? Weil der tut mich allen vorstellen. Erst nachher habe ich begriffen, was der gemacht hat. Der hat sich so zurückgelehnt, oder, hat von mir gehört, was wir machen, und hat gedacht, ist das real? Mhm. Und statt dass er sich selber die Arbeit gemacht hat, das herauszufinden, hat er mich zu all denen geschickt und hat all die wieder angerufen und hat gesagt, ist sie jetzt bei euch gewesen und was hat sie erzählt und was haltest du davon? Und dann haben alle gesagt, ja, it's real.
Mhm.
Und dann nachher hat er die Table in Bewegung gesetzt.
Das
richtig Emmy, ja.
So schön. Es war aber eigentlich auch die Zeit, in der du für dich so in den Prozess zum Frauwerden eingestiegen bist. Das hat ja eigentlich 20 Jahre vorher auch zu dieser Zeit angefangen, oder? Wo du es für dich...
Also für mich, das muss ich noch erklären, oder? Und das ist nicht für jede Transperson gleich. Ich gehöre zu einer Untergruppe, wo es extrem wichtig ist, dass sie möglichst bioidentisch wahrgenommen werden, nicht Genderfakt.
Du musst schnell erklären, also möglichst als Frau ganz natürlich, oder?
Ja, also, nicht also ich habe mich jetzt nicht irgendwie, wenn Conchita Wurst irgendwie gesehen, genau, das willst du gedienen, oder? Sondern für mich war es klar, es müsste verwechselbar ähnlich sein, oder?
Mhm. Weil so habe ich mich auch, viel schwieriger.
Ich habe mich auch so gefühlt, oder? Und das heisst, die Hürde zum Experimentieren und auch zum Umsetzen war natürlich ungleich viel höher gewesen. Und ich habe sehr früh für mich den Schluss gezogen, das geht nicht. Das ist biologisch
so
nicht möglich. Das beginnt im Gesicht und geht nachher weiter über die restlichen Körperpartien. Oder? Und habe deswegen das einfach weggesteckt und habe gedacht, ich werde das nie können. Mhm. Und ich habe dann später nach der Transition gemerkt, dass eigentlich Frauen für mich, Freundinnen, auch ein bisschen Avatar gewesen sind. Ich habe mich an ihrer Weiblichkeit stellvertretend gefreut. Und das hat mich ein bisschen genährt und hat mir ein bisschen Trost gespendet, dass wenigstens sie haben können Frau sein.
Mhm. Und du redest jetzt von ihren Partnerinnen?
Ja, korrekt. Oder? Ja. Und ich habe keine Anzeichen von mir gegeben, dass ich da irgendwie trans wäre.
Du hast ihnen auch nie erzählt?
Doch, natürlich, dann habe ich das erzählt. Es hat eine kurze Periode gegeben, ich fand, ich muss es eh nicht erzählen, ich kann es eh nie machen. Oder? Aber vorher und nachher schon bin ich eigentlich transparent gewesen, aber ich habe auch gesagt, ich werde es nie umsetzen können. Mhm.
Und dann hast du einen Weg gefunden, auf einmal? In dem
ja, ich habe einfach gemerkt, alle 10 Jahre schaue ich das intensiv an.
Dann hast du dir 10 Jahre verschoben irgendwo und hast wieder vorgebracht und gefunden, jetzt schaust du es.
Ja, also ich habe es wirklich so etwa 1990 intensiv angeschaut, im Jahr 2000 intensiv angeschaut, so 2010 intensiv angeschaut.
Was hat denn dazu geführt, dass du 2010 auf einmal gemerkt hast, jetzt ist es möglich, weil man einfach operativ so weit war?
Ja, also es gibt eine Art, die Biologie zurückzudrüllen, und das ist die Gesichtsfeminisierung. Oder? Mhm. Du hast eine Maskulinisierung, die mit 18 nicht abgeschlossen ist. Die geht ungefähr bis 26. In dieser Zeit fällt die Distanz von der Oberlippe bis zur Nase. Die verlängert Größe. Sich. Mhm. Die Wangen oder so Augen Käppli, wenn man fast so will, oder die Schwulst, die tut sich weiter ausbilden, der Kiefer wird kantiger und prominenter und so weiter und so fort. Das sind dann also Aspekte, die uns dann lesen lassen, das ist ein männlicher Schädel. Also jetzt mal angenommen, du hättest nur noch den Schädel vor sich und das wäre jetzt
ein Skelett,
oder? Würdest du trotzdem den Schädel anschauen und sagen, klar, Mann, Frau, genau. Oder? Und ach ja, da vorne hast du dann so wie Klingonen, hast dann also kleine Hörnchen, oder? Im Schädel, da ist dann so eine Ausprägung in der Dicke vom Schädel. Zum Teil ist dann auch noch so ein bisschen hohl dahinter. Also du hast eine gewisse Ausprägung vom Schädel, die uns lesen lässt. Das ist eine Frau, das ist ein Mann. Und wenn du jetzt nur mit Soft-Tissue dahinter gehst, oder? Und nur eigentlich irgendwie versuchst, mit der Haut ein bisschen etwas zu drapieren und anders
dann zu machen. Dann hast du die Merkmale trotzdem.
Du bist immer noch eigentlich...
Ein Mann von der...
Die Haut ist immer noch drapiert über einen männlichen Schädel. Oder? Und dann ist eigentlich die Frage, ja, kann man die Maskulinisierung, kann man die zurückdrüllen? Und das war für mich das absolute A und O, weil was du zwischen den Beinen hast, ist nicht so relevant im täglichen Interagieren. Aber das Gesicht
und sich, ist alle natürlich immer reinschauen.
Und dann hat es einen Pionier gegeben, der das entwickelt hat, der Dr. Austerhaut. Der hat das in den 80er Jahren begonnen. Er ist ein Maxillofacial Surgeon, das heisst, er hat sich mit Kiefer und Gesicht beschäftigt. Der war auch doppelt ausgebildet. Er war ein Zahnarzt und ein Kiefer- und ein Gesichtschirurg. Oder? Und hat eigentlich die ganze Methodik entwickelt. Und ich habe von deren erstmalig erfahren im Jahr 2000. Und ich bin schier vom Stuhl gefallen und dachte, das ist ja der Wahnsinn. Also geht es doch.
Mhm. Und was heisst das konkret? Also, du hast das Gesicht umbauen, wirklich noch
du baust nicht um. Du baust nur zurück. Du tust nur subtrahieren, was zu viel ist.
Aber das ist eine grosse Gesichtsoperation dann quasi?
Ja, es ist einfach, was ich eben nicht so sehr mit dem Gesicht per se beschäftigen, sondern mit dem Knochen aufbauen. Mhm. Die Idee ist, die Uhr zurückzudrüllen und das Knochen, das zu viel ist, weil es eben unter dem Einfluss von Testosteron entstanden ist, das wieder zurückzubilden. Und dadurch hast du etwas von der Würde, oder? Dass du kannst renormalisiert wie eine Frau wahrgenommen werden. Und das ist einfach mir wahnsinnig wichtig gewesen. Mhm. Und im Jahr 2001 habe ich aber aus verschiedenen Gründen gefunden, das ist zu früh. Im Jahr so 2012 habe ich nachher gefunden, jetzt könnte es doch passen. Oder?
Mhm. Und dann hast du alles miteinander gemacht? Also Gesicht, Geschlechtsumwandlung?
Nein, ich habe nur das Gesicht. Ich habe nicht mal Hormon genommen. Ich habe das Gesicht adressiert. Oder? Mhm. Und zuerst muss ich noch erklären, ist dann das Gesicht vielleicht ein bisschen strange gewesen, oder? Noch geschwollen. Aber ich wusste, ich bin auf dem richtigen Pfad. Und nicht alle haben das mit mir dann sofort geteilt und verstanden, dass sie jetzt gut kommt, oder?
Ins Umfeld.
Ich habe es aber gewusst, oder?
Du, und businessmäßig ist ja das auch noch schwierig, oder? Da kommst du so.
Ja, es hat nie eine GV gegeben, die so wo so gut besucht war, wie die.
Wie da, wo du mit dem neuen Gesicht kommst.
2012, ja, das haben dann alle gesehen, oder? Ja, aber dann kommt wirklich eigentlich der Big Reveal. Und das ist dann, sobald das Ganze ein bisschen abgeschwollen ist. Also die FFS, die Facial Feminization Surgery, die war so ungefähr 6. April 2012, oder? Und dann so, ich würde sagen, Ende August, Anfang September, haben wir ein zweites Mal drüber gehen, weil du hast dann doch recht viel Haut, die extra ist, weil jetzt hast du ja Knochen subtrahiert, oder? Und dann...
Ist ja wie ein Lifting, hast du
nochmal. Genau, dann ist eigentlich ein erzwungenes Lifting, das du dann musst machen. Und das haben sie dann gemacht. Und als ich dann in Hiltl hineingelaufen bin, hat mich niemand gekannt. Und das war aber schade, weil ich habe so ein paar Hiltl-Privilegien, komme immer gerade den Tisch über. Und so
ja, so viel,
und
so. Wie du dort bist.
Genau, und dann musste ich denen erklären, wer ich bin. Und dann sind die schier eingeknickt und haben es fast nicht glauben können. Und es ist einfach, das war so schön gewesen. Also, dort habe ich wirklich gedacht, mir sind Jahre wieder geschenkt worden. Weißt, ich bin ja nicht sozialisiert worden als Frau. Ich habe das alles verpasst, oder? Und das war magisch gewesen. Also, das ist so, wenn du nach Highlights fragst in meinem Leben, das wäre jetzt das zweite Highlight, oder? Das wäre jetzt so nach der Entfernung von weiter überschüssiger Haut, wo dann eben ein Lifting eigentlich ist, oder? In dem September 2012, das war, wow, jetzt kommt es gut. Oder? Und dann haben es auch alle gesehen. Also, dann haben es alle begriffen, das wird toll. Oder? Mhm. Und es wird würdevoll und es wird schön. Mhm. Weißt, du kannst ja nicht im Schicksal abbringen, dass es dich auch noch schön macht. Du kannst das nicht fordern, sondern du kannst einfach sagen, mach mich weiblich. Oder? Aber wenn es dann auch noch schön ist, dann ist es und auch noch jünger. Oder?
Ja, das ist dann der Zeiteffekt, so. Wo du das Lifting hast. Aber ich kann mir vorstellen, das Gespür ist richtig bei dir. Oder? Das muss ein sehr kräftiger, emotionaler Moment sein. Ist denn das bei der Geschlechtsumwandlung, das hast du nicht einmal in dieser Art gehabt? Weil für viele ist es ja vor allem dann das, Brüste zu haben, irgendwie den Penis nicht mehr zu haben. Das hast du nicht im gleichen Maße als Glück empfunden.
Also ich habe einen eigenen Weg beschritten bei allen von diesen Sachen. Ich, einfach so, wie mich die Leute wahrscheinlich auch kennen, ich habe es halt recherchiert. Oder?
Das also glaube ich sehr.
Ich habe etwa 1000 Leute getroffen, bevor ich dann etwas gemacht habe. Ich habe mit 100 in Tiefe geredet. Ich habe verschiedene Ärzte benchmarkt und alle haben mir Patienten zeigen müssen.
Ja, du sagst es ja, immer 10'000 Stunden braucht es, dass man eben einen
braucht. Ja, bei dem sind es jetzt irgendwie 2'000-3'000 Operationen und jede geht über 10 Stunden. Oder? Mhm. Das heisst, er hat 30-40'000 Stunden im OP gestanden und hat das Zeug dann gemacht. Oder? Und habe dann angefangen zu recherchieren, wie ist das mit Brüsten. Und zuerst wartest du einfach am besten mal zu und schaust, wie die wachsen. Oder? Und dann hat es in den Nullerjahren zwei Ärzte in den USA, der Curi in Miami und der Del Vecchio in Boston. Mhm. Und die haben das nochmal untersucht, weil die haben auch Krebspatienten gehabt, die einen Brustaufbau gebraucht haben. Und die haben dann die Topftheorie entwickelt. Die haben gesagt, eigentlich ist Brust wie ein Blumentopf. Oder? Und die Zellen, die sind zum Teil gerade bei den Vernarbungen von einer Strahlentherapie bei Krebs, die sind verklumpt und zernarbt und Fett hat gar keine Chance, sondern man muss die Zellen, die Zellmatrix wieder strecken. Man muss die unter Stress stellen. Und die expandieren. Und dann ist der Topf grösser und dann bleiben auch die Fettzellen, die wir transplantieren. Das haben sie tatsächlich fertig gebracht. Und dann bin ich eigentlich ihre erste Transgender-Patientin geworden. Mhm.
Und bist sehr happy damit?
Oder? Ja, das ist völlig bioidentisch. Also ich habe überhaupt kein Implantat irgendwelcher Art.
Hey, das ist ja wahnsinnig aufwendig, klingt das. Das hat wahrscheinlich auch wahnsinnig viel gehört, aber wahnsinnig schmerzvoll. Den Weg hast du nie bereut, dass es das hast du wahrscheinlich auch durchlitten, oder? Also es ist am Schluss, bis das alles
entsteht. Also bei der FFS ist das Nasenpacking. Mhm. Sie tun dann Nase nicht nur von unten rekonstruieren, sondern auch von oben, weil sie ja die Stirn leicht verändert und dann muss ja die Nase wieder zur Stirn passen, oder?
Also gar nicht schlecht zum Wandeln ohne per se, wo immer alle sagen, es sei so wahnsinnig schmerzhaft.
Ja. Das ist dann doch auch noch etwas Drittes. Dort gibt es so eine einfache Methode, das ist einfach eine Inversion vom Penis. Aber der Eingang zur Neovagina ist ja nicht dort, wo der Penis den Ausgang hat, sondern ist ein paar Zentimeter weiter unten, oder? Anatomisch korrekt. Oder? Und das heisst, die paar Zentimeter die verlierst du dann auf dem Pfad. Und das heisst, die Neovagina ist dann nie tief genug. Und wenn dir das egal ist, dann ist das fein und dann ist die Methode sehr sicher inzwischen, liefert auch von den Gefühlen her und vom Aussehen her sehr schöne Resultate. Aber wenn du doch eine Neovagina möchtest haben, die dann etwas tiefer ist, dann gehst du zum Suborn in Thailand. Und der stellt das noch aus zusätzlichem Gewebe her, braucht aber etwa viermal längere Abheilung. Und das habe ich dann gemacht. Dort gibt es also Abstufungen. Also die einfachste ist die Penile Inversion.
Aber die hast du nicht gemacht, oder?
Die habe ich nicht gemacht, aber die geht vielleicht so, weiß doch nicht, 2 bis 4 Wochen. Oder so. Also bist vielleicht eine Woche bettlägerig, dann kannst du dich schon bewegen. Und einfach die ganze Abheilung ist etwa viermal so schnell. Dann gibt es Sigmoid-Colon, die ist dann vielleicht dazwischen. Und dann gibt es die vom Suborn. Die geht dann etwas länger, oder? Und ich habe dann also die genommen.
Bist du auch happy jetzt so mit dem Gefühl, das du hast, oder mit der Sexualität,
die du hast? Das Verwirrende bei mir ist, dass ich eigentlich immer auch Frauen noch ganz toll finde und Männer mich toll finden. Und dann ist das für mich immer noch so das Navigieren von so einer...
Weil du datest ja jetzt eigentlich Männer, oder?
Ja, ja, ja auch... weil sie wollen mich daten und ich finde es eigentlich ganz interessant. Oder? Also,
ist für dich mehr ein Experiment, oder?
Eigentlich schon. Und ich habe den Eindruck, ich wollte da noch etwas aufschliessen.
Im Sinn von?
Ja, schau jetzt, das ist ein bisschen wie bei der Identität. Oder? Die beschliessen auch auf. Oder? Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Oder? Ich glaube, meine These zur meiner Identität ist, sie ist nicht nur, wie die Forscher meinen, zwischen den Ohren im Zentralnervensystem.
Das ist
oder?
Im Bauch, das hast du wie gesagt.
Richtig, oder? Und jetzt kannst du sagen, evolutionsbiologisch, wie ist so etwas überhaupt möglich? Und die Antwort ist ja das Bauchhirn, oder? Mhm. Bevor wir Wirbeltier geworden sind, haben wir aber bereits, mit dem Zentralnervensystem haben wir aber bereits schon das Bauchhirn gehabt, oder? Mhm. Und diese Wesen haben wahrscheinlich schon eine Identität und eine Orientierung gehabt, ja. Weil sie haben auch schon Sexualität gehabt, oder? Also ist meine These, ist ein bestimmter Anteil von unserer Identität möglicherweise tatsächlich im Bauch. Ich habe es immer da gespürt. Oder? Und ich habe auch da gewusst, dass ich eine Frau bin. Ich habe da gemerkt. Oder? Und ich habe meinen Kopf...
Spürst du jetzt auch den Mann, dass das der Mann der richtige Partner?
Ja, eigentlich schon. Und ich musste den Kopf mitnehmen auf die Reise. Also du kannst eigentlich sagen, das war der Besteller von dieser Transformation. Der Kopf war der Architekt und Ersteller. Und das ist nachher der Tempel, oder, der gebaut worden ist. Und jetzt die Frage der Orientierung ist eine, die immer wieder untersucht wird bei Transgender. Und man kann sagen, etwa die Hälfte der Transgender wechselt die Orientierung nicht. Die ist so nach der Angleichung von der Identität wie vorher. Oder? Und ich würde jetzt mal sagen, ich bin so mit einem Bein in dieser Hälfte, die es immer noch Frauen toll finden. Oder? Und dann gibt es möglicherweise etwas, das sagt, das andere ist jetzt aber möglich geworden. Mhm. Und das kann jetzt exploriert werden. Oder? Und ja, jetzt bin ich halt mit einem anderen zweiten Bein so ein bisschen an meinen dunklen in den zweiten Teich hinein. Und ich denke,
fühlt sich das gut an?
Fühlt sich das gut an, oder? Und also es fühlt sich gut an, aber da kommt immer noch ein Mann mit, oder? Mhm. Also, und ein Mann ist halt, es ist für mich ungewohnt, oder? Und dann kommt es immer davon, wie er sich verhält, oder? Mhm. Also wenn er grob ist, geht es nicht, wenn er stinkt, geht es nicht, wenn er stoppelig ist, geht es nicht, wenn er ein Double ist, geht es nicht. Also es ist nicht einfach nur der Akt, oder? Sondern da hängt ja immer an dem Penis noch ein Mann, oder? Und das braucht relativ viel bei mir, dass ich das toll finde.
Jetzt hast du eingangs gesagt, damit du auf eine Szene kommst, willst du gerne eine Beziehung haben. Also musst du jetzt zuerst mal noch elaborieren, welches Geschlecht das ist, dass du dir diesen Wunsch erfüllen kannst, oder?
Also sehr gerne eine Frau, oder? Und dann ist einfach das Problem, Frauen, du musst zuerst jemanden finden, der dann auch Frauen gut findet. Und dann idealerweise in meinem Alter, oder? Und dann kommt eben die Frage von der Menopause und wie sie sich fühlt, oder? Und sie sind sehr passiv, oder? Es ist wahnsinnig schwierig, eigentlich eine Frau zu finden. Und dann gibt es natürlich noch die sehr feministischen Frauen, die sagen, auf keinen Fall mit einer Transgender, oder? Mhm. Dann musst du das noch überwinden. Und bei Männern ist es ihnen so, dass du ein Novum bist. Und Männer finden das Novum immer interessant. Mhm. Mindestens privat finden sie es interessant. öffentlich müssen sie dann sagen, ja, dem Kollegen gegenüber, das finde ich aber auch okay, oder? Und sie ist wirklich wie eine Frau. Und das ist dann vielleicht eine gewisse Hürde.
Und das sind ein paar Hürden,
he? Ja, du musst halt einfach da. Ich meine, du hast ja auch ein paar Männer kennengelernt in deinem Leben, du musst halt mal ein paar Männer kennenlernen. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein Prozess. Oder? Und nebenbei arbeite ich ja noch und mache mein Zeugs. Also,
hast du noch, so, dass ich, hast du noch ein paar Sachen
vorgenommen? Drin erschöpfen würde, dass ich da jetzt den Männer treffe. Ja.
Du, ich habe eingangs gesagt, du hast mir im Interview gesehen, bei Focus, ich habe super gefunden, die Zukunft wird gut. Darum nennt es mich schon auch noch, würde ich das noch gerne auflösen mit, weil wieso wird die Zukunft gut? Jetzt du gerade, wo auch den Blick auf AI hast und ein grosser Fan bist von AI, wir sind alle umgeben mit AI, ganz viele macht es wahnsinnig Angst, ganz viele haben irgendwie auch Angst, dass es das komplett überrollen kann. Du sagst, AI wird nie das haben, was wir haben, nämlich einen Körper. Wieso wird die Zukunft gut, gerade in Kombination mit AI?
Also, wenn du mir jetzt ein philosophisches Angebot würdest machen und würdest sagen, Bea, du kannst jetzt garantiert noch mal 25 Jahre leben. Mhm. Und dann wirst du all das erleben, was mit AI passiert in den nächsten 25 Jahren. Oder, und dann musst du aber vielleicht dann abtreten. Oder? Dann musst du vielleicht sterben oder vielleicht nur optional weiterleben. Aber vielleicht du hast dann nicht die Entscheidung, dass es weitergeht. Oder aber du kannst jetzt einfach leben. Und das Leben spielt sich dann ab, so lange, wie es sich abspielen wird. Vielleicht ist es kurz, vielleicht ist es lang. Oder? Dann würde ich das Erste wählen. Weil ich bin wirklich total gespannt, was jetzt noch ums Eck kommt mit den AI-Entwicklungen. Das wird in den nächsten 25 Jahren dermassen spannend, das möchte ich jetzt auf keinen Fall verpassen.
Du hast nicht das Gefühl, dass das Angst machen kann, dass das etwas sein kann?
Klar kann das Angst machen. Feuer macht auch Angst. Oder? Atomkraft macht auch Angst. Und das ist nicht zu trivialisieren. Oder? Also wir müssen lernen, damit umzugehen. Aber weißt, wir hatten auch noch, jetzt auch ohne AI, eine Verdichtung vom Wissen in der Welt. Oder? Wir hatten alle 18 Monate eine Verdoppelung der Internetlagerdaten. Wir haben so viele wissenschaftliche Disziplinen, dass selbst wenn du in einer Randdisziplin tätig bist, hast du gar nicht mal die Papers lesen. Das heisst, die Wahrscheinlichkeit, dass du Forschung unnötigerweise wiederholt ist und vielleicht dann sogar noch Mäuse, die dann noch Lebewesen sterben müssen, die ist relativ hoch. Oder? Also weißt, das eine ist ja das bewusste Replizieren von einer Forschung, um zu beweisen, dass die Forschung stimmt, oder? Mhm. Okay. Aber das andere ist einfach das unnötige Duplizieren, oder?
Ja.
Und die unnötige Duplizierung, die ist enorm. Ich würde behaupten, 50% von der Forschung weltweit ist unnötige Duplizierung. Einfach, man hat noch nicht herausgefunden, dass es das schon gibt. Man hat es irgendwie verpasst oder man ist zwischendurch drinnen und dann merkt man nicht, dass es jetzt publiziert worden ist. Und auch sonst haben wir eigentlich eine Verschnellerung vom Tempo im Leben. Und das musst du ja alles irgendwie integrieren. Das musst du integrieren in deinen Kopf, in dein Wesen, in deinen täglichen Rhythmus, in die Gesetzgebung, in unser Zusammenleben, in die Wirtschaft und so weiter. Oder? Und ich denke, es war eine Schwierigkeit von dem Integrieren, die zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Du hast zwischen 1880 und 1910 die Erfindung der Moderne. Du hast Elektrizität, die moderne Chemie, die moderne Pharmazie, die moderne Kriegsführung, die Luftfahrt, das Auto, Telefonie, Telegrafie, alles. Boom. Oder? Und dann, die Leute haben ja wahrscheinlich nicht mehr gewusst, wie ihnen geschieht. Und dann ist es sehr angenehm, wenn du einen Kaiser hast, der dir sagt, da ist oben, da ist unten, da ist links, da ist rechts, die sind gut, die sind böse, die bekämpfen wir, die übernehmen wir. Dann hast du wieder Ordnung empfunden, oder? Also in so einem Gefühl von...
Sind wir aber jetzt auch, oder?
Genau, das ist die Gefahr von der jetzigen Zeit, dass alles ein bisschen zu schnell passiert. Jetzt kannst du argumentieren, AI macht es noch schneller, das stimmt. Aber AI hilft dir auch, das Ganze zu verdauen und zu verstehen. Mhm. Also wenn du etwas nicht verstehst, hast du früher die Mutter gefragt, wieso ist der Himmel blau?
Jetzt fragst du AI,
weil Mutter hat es eigentlich ehrlich gesagt gar nicht gewusst. Oder? Mhm. Und nach der fünften Frage ist sie müde geworden. Jetzt fragst du AI und das ist mir ein Trost. Das ist mir irgendwie schon etwas, was uns hilft. Oder? Wo wir uns auch daran halten können. Mhm. Es hilft uns, wieder in dem raschen Tempo, wo wir schon drin sind, eine gewisse Orientierung zu finden, die nicht so simplistisch ist. Nicht einfach nur Dogma folgt. In der Kirche ist es Dogma.
Mhm.
Beim Trump ist es Propaganda. Mhm. Und was wir eigentlich brauchen, ist eine wissenschaftliche Vorgehensweise, eine Art selbstkorrigierende Philosophie, die uns hilft, das Leben, so kompliziert dass es halt ist, zu navigieren mit all diesen Quereinflüssen. Und da kann AI sehr viel Trost und Perspektive spenden.
Mhm. Danke vielmals, sehr spannende Antwort. Hey, zum Schluss würde ich ganz gerne einen Freund von dir zu Wort holen. Man hat dich schon sehr gespürt in diesem Tag. Und wir haben natürlich den Freund auch gefragt, was macht dich denn aus? Und haben von Piet Kurat eine wunderbare Antwort bekommen.
Alle kennen Bea Knecht als Futuristin, Unternehmerin und natürlich als Gründerin von ZU. Ich kenne Bea schon lange und ich kenne sie vor allem als mutiger Mensch. Mut ist absolut. Man hat den Mut oder man hat den Mut nicht. Und Bea hat allen Mut, was braucht. Sie setzt die richtigen Themen, sie setzt sich ein für Feminismus, sie setzt sich ein für Unternehmertum, sie setzt sich ein für den Wissenschaftsstandort Schweiz. Sie hat immer ein sehr grosses Engagement. Und sie vertritt eine klare Haltung, sie vertritt eine klare Meinung und sie setzt Themenschwerpunkte. Und das ohne Kompromiss. Das braucht Mut in unserem Land. Ich kenne aber Bea auch vielleicht, oder gerade wie sie einfach extrem klug ist, auch als sehr, sehr lustiger Mensch auch. Und da gibt es eine kleine Anekdote. Bea und ich machen zusammen so einen Private Salon bei mir daheim, immer so ein bisschen zu gesellschaftsrelevanten Themen. Und da gibt es immer auch ein Catering vom Tibitz. Und ich habe dann mal eine Menüliste zusammengestellt, was wir da könnten essen, also unsere Gäste könnten essen am Abend. Und dann haben sie gesagt, habe ich gesagt, komm, ich schicke dir doch das einmal. Und ihre Antwort war dann, also so einen Seich kann nur ein Mann zusammenstellen. Das ist eben auch Bea. Klar und direkt und eben immer auch auf Qualität aus. Wer Bea als Freundin hat, der hat gewonnen.
Schön, oder? Ist das schön? Ja. Wenn man dich als Freundin hat, dann hat man einfach nur gewonnen. Das glaube ich. Vor allem wirst du wahnsinnig viel Know-how schenken. Eine Frage habe ich natürlich noch als Frau in einer Führungsfunktion. Es ist ein grosser Unterschied, als Frau zu führen oder im Verwaltungsrat zu sitzen im Vergleich zum Mann.
Ja, und das ist eine Wechselwirkung. Das ist nicht nur die Frauen, die das natürlich feststellen, dass sie vielleicht nicht selbstverständlich gehört werden. Oder vielleicht sagt der Verwaltungsratspräsident, also wir kaufen die Firma, aber jetzt wollen wir noch zuerst hören, was die Frauen sagen, oder? Und dabei vergisst, dass sie jetzt schon vorgespurt hat. Mhm. Ja, wenn die Frau dagegen ist, gilt sie als Verweigerin oder Verhinderin. Oder? Also, das ist ja eigentlich eine Kontamination vom Sensemaking, die da gerade stattgefunden hat. Durch dann so ein vorgespurtes Statement. Und Frauen erleben das sehr oft. Also, es wird quasi scheinbar die Tür offen gehalten, aber de facto ist es schon vorgespurt. Also, irgendeine Kühlerfigur, wo man da darstellen soll. Also, das ist ein Problem. Aber die Männer, denke ich, bemerken auch, dass Frauen, die noch mit hohem Tempo unterwegs waren, bis 42 plötzlich eine Abflachung haben. Und das ist dann vielleicht Gegenstand von einem späteren
Gespräch. Wir unbedingt mal
vertiefen, was dort eigentlich passiert.
Mhm. Das ist auch mein Thema Wechseljahr, oder? Wo ja. Frauen komplett mal ausnockt in einer gewissen Zeit. Ja. Ja. Was würdest du Frauen mit auf den Weg geben, damit sie eben gute Wege machen können, wenn sie Lust haben, eine Karriere zu machen?
Also ich habe 6 Punkte aufgestellt, die sind weit publiziert. Also PwC, Ernst & Young, BDO und andere haben die schon publiziert. Ich habe schon einen Talk gegeben dazu bei McKinsey. Friedrich Ebert Stiftung hat das schon gezeigt und die Herzog Stiftung in München und so weiter. Das sind so 6 zusammengeschriebene Punkte. Das wäre mal so der Anfang, würde ich sagen. Und der 7. Punkt wäre dann eben, wie hacke ich Menopause?
Das sind die relevanten Punkte.
Ja.
Ja. Die nehme ich sehr gerne mit. Ich finde es wunderbar zum Schluss, dass wir das nämlich den Frauen da die Heime auch dürfen schenken. Ja, danke vielmals. Ich habe natürlich noch 1000 Fragen, aber wir machen das nochmal zum Thema Wechseljahr und Hormon. Ganz wichtiges Thema, wo du nämlich auch ganz tief eingetaucht bist und mich auch beschäftigt. Ich sage aber schon mal danke vielmals für deine Offenheit und für das, was du uns da geschenkt hast in dem Tag. Ich wünsche, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen, dass du auf die Szene kommst. ist eigentlich noch ein schönes Ziel, oder? So eine Szene zu erreichen.
Ich weiss nicht, ob das der Wunsch kann sein, dass du auf eine Szene kommst.
Oder aufs Neune.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Leben ist nicht darauf angelegt.
Auf eine Szene, das glaube ich auch.
Oder?
Aber das Neune ist ein guter.
Ja, für einen Moment. Kannst doch für einen Moment auf einer Szene sein.
Immer wieder. Oder man kann sagen, einfach immer wieder dürfen auf einer Szene sein.
Ja, genau.
Das ist wahrscheinlich die richtige
Richtung dazu. Also ich glaube, du kommst besser weg im Leben mit Contentment als mit dem also Streben nach Glück ist gescheit. Auf einem Bett von Zufriedenheit, oder? Als jetzt irgendwie ein Einfordern von Glück, oder?
Das wird dann eh nicht funktionieren.
Ja, das funktioniert zwar rein biochemisch nicht, oder? Weil das sind Endorphine und die werden dann einmal ausgeschüttet und die können nicht immer nachgeschüttet werden.
Genau.
Das geht nicht.
Du musst immer auf die Szene kommen durch ein schönes Bild.
Ja, genau.
Danke vielmals. Und euch hoffe ich, dass ihr euch auch bald wieder seht, nämlich nächste Woche, wenn es dann die nächste Sendung gibt. Bis dahin eine gute Zeit, habt euch Sorge. Tschüss zusammen.